Der Physician Assistant, kurz PA, ist längst keine Zukunftsvision mehr. Während der Ärztemangel in deutschen Praxen und Kliniken gelebte Realität ist, arbeiten bereits rund 2500 fertig ausgebildete PAs im deutschen Gesundheitssystem. Akademisch qualifiziert, delegiert tätig, aber kein Ersatz für den Arzt. Trotzdem wird ihr Einsatz von vielen Ärzten noch kritisch beäugt. Und genau deshalb wollen wir heute einen genaueren Blick darauf werfen, was der PA kann, darf und mitbringt. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Paulina, die sich einige Vorträge dazu angehört hat. Hallo.
Hallo Lena.
Fangen wir mal mit dem großen Bild an. Warum wird in der inneren Medizin jetzt in diesem Jahr so intensiv über den Physician Assistant gesprochen?
Weil der Druck enorm ist. Die Babyboomer gehen in Rente und das gilt für Ärzte genauso wie für Patienten. Gleichzeitig steigt der Versorgungsbedarf, die Erkrankungen werden komplexer und wir brauchen schlicht mehr qualifiziertes Personal. Henrik Herrmann, der die PA-Professur in Heide seit 6 Jahren innehat, hat das in seinem Vortrag sehr klar formuliert. Er hat gesagt: Wir brauchen akademisierte Gesundheitsfachberufe und wir brauchen sie in einer Zahl, die flächendeckende Versorgung überhaupt erst ermöglicht. Stand Ende 2025 gibt es rund 5000 Studierende und bereits 2500 fertige PAs an 24 Hochschulen, 53 Standorten in jedem Bundesland.
Okay, das klingt nach einer Erfolgsstory. Aber ist es auch eine?
Bedingt. Herrmann selbst hat eine SWOT-Analyse präsentiert. Stärken, Schwächen, Risiken, Chancen. Darauf ist er eingegangen. Die Stärke ist klar. Es ist ein qualifizierter akademischer Beruf. Man erhält einen Bachelorabschluss, ein Masterstudiengang ist möglich und erste PAs promovieren gerade sogar. Das Studium ist gut strukturiert. In 6 Semestern lernen die Studenten alles von naturwissenschaftlichen Grundlagen über internistische und chirurgische Schwerpunkte bis hin zu Palliativversorgung und digitaler Medizin. Aber die Schwäche ist genauso klar. Der Beruf ist weitgehend unbekannt. Herrmann hat auf dem Kongress gefragt, wer das Berufsbild kennt, und die Mehrheit im Saal antwortete nur ansatzweise. Dieses Ergebnis ist bezeichnend. Wir sprechen schließlich von einer Berufsgruppe, die in ein paar Jahren über 10.000 Köpfe zählen wird und eine echte Chance für die überlasteten Praxen und Kliniken sein kann. Damit das jedoch auch wirklich in die Umsetzung kommt, muss sich der Ruf verbessern. Und die Ärzte, die laut Herrmann unbegründete Angst vor ihrem Ersatz durch PAs haben, müssen diese ablegen und PAs ausbilden, fördern und anstellen.
Ja, interessant dabei ist ja auch, die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat das neue Positionspapier der Bundesärztekammer nicht mitgetragen. Das sagt ja schon einiges über die Stimmungslage aus der Richtung.
Ja, genau. Herrmann hat den Werdegang der Positionspapiere in seinem Vortrag dargestellt. 2017 gab es ein gemeinsames Rahmenkonzept der Ärztekammer mit der KBV. Damals war schon der Ärztetag gespalten. Auch das Bundesärztekammerpapier von 2021 war noch ein vorsichtiger Schritt. Für die PAs hieß es da noch Mitwirkung ohne die Nennung klarer Kompetenzprofile. Aber das neue Positionspapier, das nur aus der Feder der Bundesärztekammer kommt, geht deutlich weiter.
Okay, dann lass uns da doch mal in die Details gehen. Was stand denn konkret in diesem Positionspapier drin, mit dem die KBV nicht einverstanden war?
Das Papier beschreibt die PA-Kompetenzen erstmals in 3 Stufen. Grundkompetenzen sind das, was jeder PA in der Ausbildung lernt, also Kanülen legen oder klinische Untersuchungen und einfache diagnostische Tests durchführen. Die 2. Stufe bilden die erweiterten Kompetenzen. Das sind dann anspruchsvollere Tätigkeiten mit größerer Verantwortungsübernahme, je nach Einsatzbereich. Und schließlich gibt es die Stufe der speziellen Kompetenzen, die durch langjährige Erfahrung entstehen. Ein PA auf der Intensivstation kann irgendwann also ein ZVK legen und ein PA im ambulanten Bereich macht eigenständig Hausbesuche mit telemedizinischer Rückkopplung. Außerdem werden explizit klinische Eingriffe, diagnostische Tests und Notfallversorgung als Fertigkeiten benannt. Also Bereiche, die weit über das frühere Mitwirken hinausgehen. Warum die KBV nicht mitgemacht hat, hat Herrmann nicht explizit erklärt. Er meinte dazu nur, die KBV fand, das gehe zu weit. Also hat die Bundesärztekammer das Papier dann halt allein verabschiedet.
Und wie sieht denn die Einstellung eines PA in der Praxis tatsächlich aus? Also es gab auf dem Kongress ja auch jemanden, der das gerade ganz konkret lebt.
Genau, du meinst Marc Weinhonig. Er ist Hausarzt in Nibøl, einer Kleinstadt 12 Kilometer vor der dänischen Grenze. Wir können uns also vorstellen, wie viele Ärzte sich dort tummeln. Er hat keinen einzigen Slide mitgebracht und einfach aus seinem Praxisalltag erzählt, und zwar sehr hingebungsvoll und überzeugt. Das Besondere in seinem Fall: Seine PA war schon vor ihrem Studium in seiner Praxis und wurde von ihm und seiner Kollegin auch schon zur MFA ausgebildet. Als er dann Hermann, der eben auch auf dem Kongress gesprochen hat, kennengelernt hat und über ihn vom PA-Studium hörte, hat er es seiner Praxismitarbeiterin vorgeschlagen. Und mit dem berufsbegleitenden Studium in Heide war sie dann während der gesamten Zeit weiterhin in seiner Praxis tätig. Dadurch wusste er am Ende natürlich ganz genau, was sie kann und aber auch, was eben nicht. Und er hat seine Erfahrungen mit einem sehr netten Fazit zusammengefasst. Ein hausärztliches Leben ist ohne PA möglich, aber sinnlos. Konkret bedeutet das für seine Praxis, dass sie Wundversorgungen und Infektsprechstunden übernimmt und wenn Hausbesuche in Altenheimen anstehen, fährt sie mit einem Telemedizinkoffer hin. Er bekommt das EKG als PDF auf den Rechner, das Stethoskop überträgt die Herzgeräusche als Audiodatei aufs Smartphone und per Video kann er sich dazu schalten, wenn es nötig ist. Und wenn er in der Praxis durchs Türfenster sieht, dass sie länger mit einem Patienten zu tun hat, öffnet er kurz die Tür und fragt rein, braucht ihr mich? Meistens kommt dann ein Kopfschütteln zurück. Für ihn eine echte Entlastung, die intuitiv läuft.
Okay, also Einzelfall natürlich, aber das klingt ja fast schon idyllisch. Dann frage ich mal nach der Finanzierung. Das ist ja meistens so ein großer, schwieriger Punkt bei diesen Sachen. Wie sieht's denn da aus?
Sehr schlecht. Du hast es dir schon denken können. Mit seinen eigenen Worten auf genau diese Frage aus dem Publikum hat er geantwortet, null. Und das hat er sehr direkt gesagt. Er bekommt zwei nichtärztliche Praxisassistenten vergütet, wenn sie Hausbesuche machen. Seine PA hingegen luftleerer Raum. Auch seine Worte. Die KV zahlt nichts. Das ist sein Privatvergnügen, wie er es nennt. Und er stellt gleichzeitig fest, die Ärzteschaft selbst blockiert Lösungen. Sie klagt über Überlastung und wenn ein Modell kommt, das zu 100% funktioniert, wird es nicht akzeptiert. In den PAs sieht er genau so ein Modell und hat es selbst erprobt. Er hat das auch auf den ärztlichen Notdienst bezogen. In Nordfriesland werden Rettungsassistenten für den Notdienst geplant, mit Telemediziner im Hintergrund. Weinhonig sagt, seine PA könnte das. Exzellent. Aber es gibt ja zu wenige, weil man sich gleichzeitig dagegen sperrt, mehr auszubilden.
Gut, mit Weinhonig haben wir aber natürlich auch ein Beispiel, das aus dem Bilderbuch kommt. Ich habe das vorhin ja schon mal gesagt, Einzelfall. Und er kannte die Person vorher, hat ihr das Studium durch die Praxis finanziert und sie beim Lernen persönlich beobachten können. Das wird ja bei weitem nicht bei allen PAs so möglich sein. Das Modell ist für ihn aber ja erfolgreich. Von daher, lass uns das doch mal weiterspinnen. Als nächstes möchte ich das Thema nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nämlich dem juristischen. Peter Hüttel ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht und gleichzeitig Justiziar der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistance. Auch er hat einen Vortrag gehalten und sich dem großen Thema Delegation wirklich von Grund auf gewidmet. Die juristische Absicherung ist ja für Ärzte immens wichtig. Wer haftet eigentlich, wenn der oder die PA einen Fehler macht zum Beispiel? Ne? Was hat Hüttel da mitgebracht?
Ja, Hüttel hat auch zugegeben, dass er das Ganze anfänglich für Teufelszeug hielt, aber dann hat er sich wirklich damit beschäftigt und ist jetzt überzeugter Verfechter der PAs. Sein Kernpunkt? Die Delegation ist keine juristische Frage, sondern eine medizinische. Und der Bundesgerichtshof hat das, laut seiner Aussage, 1979 bereits entschieden. Alles, wofür man kein Facharzt sein muss, darf delegiert werden. An nichtärztliche Mitarbeitende genauso wie Assistenzärzte. Es gibt einen Facharztvorbehalt, aber keinen Arztvorbehalt als Pauschalregel. Also an dieser Stelle können wir auch einen ganz kleinen Wink an die Apothekenreform geben, die ja auch in Apotheken ärztliche Leistungen möglich macht.
Spannend. Klingt für mich trotzdem noch nach ziemlich viel Grauzone, ehrlich gesagt. Hüttel hat ja auch ein konkretes Beispiel mitgebracht, bei dem zwei Oberlandesgerichte gegensätzliche Urteile gefällt haben. Kannst du uns da nochmal abholen, worum ging es da und was ist auch sein Vorschlag, um sowas in Zukunft zu verhindern?
Ja, also da ging es um die Frage, ob eine Kontrastmittelinjektion eine delegierbare Leistung ist. Also, ob ein Arzt diese Aufgabe an nichtärztliches Personal übertragen darf. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat gesagt, ja, das ist delegierbar. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat zur exakt gleichen Frage allerdings nein gesagt, das ist nicht delegierbar. Hüttel erklärt das Auseinanderklaffen so. In beiden Fällen hat ein medizinischer Gutachter das Urteil maßgeblich beeinflusst. Und die beiden Gutachter kamen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Und damit hat er ein Kernproblem aufgezeigt. Solange Fachgesellschaften kein Positionspapier haben, das festlegt, was delegierbar ist und was nicht, überlassen sie das letzte Wort einem medizinischen Gutachter im Einzelfall. Und der kann durchaus im Sinne einer anderen Ära denken. Hüttel hat gesagt, beide Gutachter stammten eben aus unterschiedlichen Äras. Hüttels Appell war deshalb sehr direkt. schreibt Positionspapiere. Nur so entsteht echte Rechtssicherheit. Gleichzeitig hat er auch klargemacht, dass Delegation grundsätzlich an drei Voraussetzungen geknüpft ist. Erstens, die Leistung selbst muss delegierbar sein. Zweitens, die Person, auf die delegiert wird, muss die nötige Qualifikation mitbringen. Und drittens, auch der Patient muss dafür geeignet sein. Und wer auch nur eine dieser drei Voraussetzungen vernachlässigt, trägt die volle Verantwortung. Und zwar strafrechtlich, zivilrechtlich und arbeitsrechtlich gleichermaßen.
Und wer die Delegation empfängt, haftet für die Durchführung auch selbst.
Ja, genau das. Übernahmeverschulden würde sich das dann nennen. Wer sagt, ich mach das, muss es auch richtig machen. Und der Facharztstandard gilt weiter. Er wird durch Delegation nicht abgeschwächt. Hüttel hat noch einen anderen Punkt gemacht, der mir hängen geblieben ist, das Aufklärungsgespräch. Aktuell ist der Arzt formal zuständig, aber im Gesetz steht nicht Arzt, sondern Behandler mit Kenntnis des Eingriffs. Er sieht da mittelfristig einen Spielraum für PAs. Die Rechtsprechung ist zwar noch nicht so weit, aber die Richtung könnte ja schon mal stimmen.
Dann lass uns doch auch mal bei diesem Richtungsausblick bleiben und einen Blick in die Zukunft der PAs wagen. Wie sieht die denn jetzt aus? Was meinst du? Oder was sagen auch die Experten, die du jetzt gehört hast?
Ja, da möchte ich sehr gerne wiederholen, was Hermann auch schon gesagt hat, als er Louis Pasteur zitiert hat. Veränderung begünstigt nur den, der darauf vorbereitet ist. Und für uns bedeutet das, der PA ist da, er funktioniert, er entlastet, in der Klinik sowie in der Praxis und im Notdienst. Was fehlt, ist ein Berufsgesetz, eine bundeseinheitliche Finanzierung und auch mehr Mut in der Ärzteschaft, den eigenen Nachwuchs nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als das, was er ist oder sein kann, ein Teil des Teams.